Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Guten Abend und einem spannenden DFB-Pokalabend. Vor einem Jahr sorgte der damalige Regionalligist Saarbrücken für eine Sensation, zog als erster Viertligist ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. In diesem Jahr ist Rot-Weiß Essen auf dem besten Weg, Saarbrücken nachzueifern. Nach Bielefeld und Düsseldorf schaltete RWE heute Abend auch Bayer Leverkusen aus und steht im Viertelfinale. Armin Lehmann berichtet.
0:0 hieß es glücklich für RWE nach 90 Minuten. Leverkusen war klar besser, doch Aluminium, Torwart Didavi und ein Haufen Glück retteten die Essener. Und dann kam eine unglaubliche Verlängerung. Mit Leidenschaft und Willen drehte RWE ein schon verloren geglaubtes Spiel und Siegtorschütze Simon Engelmann war stolz auf sein Team.
Wir haben 120 Minuten alles reingeworfen, hier auf dem Platz mit allem verteidigt. Dann geraten wir, glaube ich, in der Verlängerung in Rückstand. So, ich glaube, jeder hat damit gerechnet, dass das Ding entschieden ist. Aber was wir dann für eine Moral gezeigt haben und das Spiel dann nochmal gedreht haben gegen Leverkusen, gegen eine absolute Topmannschaft der Bundesliga, ja, das ist absolut Wahnsinn. Ich kann nur den Hut ziehen vor der Mannschaft.
Keinen Hut zog Leverkusens Trainer Peter Bosch vor seinem Team. Der Coach war bitter enttäuscht.
Das ist nicht zu erklären. Wir dürfen hier nicht verlieren. Und das haben wir gemacht. Also, wenn man so viele Torschancen bekommt, wie wir das heute gehabt haben, dann ist das nicht Pech. Die Bälle müssen einfach rein. Und das ist nicht passiert. Und deshalb haben wir auch nicht gewonnen.
Matsch, Schlamm und wenig Rasen, all das war keine Ausrede für das Werkself-Star-Ensemble. Im Jahr 2021 kriseln die Leverkusener. Die Leichtigkeit des Herbstes, sie ist verflogen. Für Rot-Weiß Essen kommt nach kurzem Jubel schon am Samstag das nächste Spitzenspiel. Im Duell gegen Borussia Dortmund 2 geht es um den Aufstieg in die dritte Liga.
Segler Boris Herrmann lost am Wochenende dann den nächsten Gegner von Essen aus. Eine Möglichkeit wäre mit der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund der nächste RWE-Club. Doch in der Nachspielzeit kassierte der BVB einen Elfmeter und muss gegen Zweitligist Paderborn in die Verlängerung beim Spielstand von 2:2. Christian Schulze live in Dortmund. Wie konnte es dazu kommen?
Entscheidung würde ich mal glauben, denn Tobias Stieler geht in Richtung Anstoßpunkt. Nö, er wandert einfach jetzt nochmal gemütlich in die Hälfte von Borussia Dortmund. Thomas Delaney macht sich da auch auf dem Weg. Also eigentlich steht alles parat für den Anstoß. Die Frage, ob es ihn geben wird oder ob es mit Freistoß für den SC Paderborn weitergeht nach einer Abseitsposition. Jetzt spielen sich die Paderborner den Ball da schon mal so ein bisschen zu, aber das Spiel läuft noch nicht wieder. Es dauert ewig und das heißt, es wird natürlich auch ewig dauern, bis diese erste Halbzeit der Verlängerung nachher zu Ende sein wird. Steffen Baumgart sagt da unten auch, ja Leute, ist ja schön, dass ihr das kontrolliert und natürlich hofft er auch darauf, dass die Linie letztlich den Ausschlag gibt dazu, dass der Treffer nicht zählt. Aber er sagt auch, es zählt zu lange. Und jetzt die Entscheidung. Tobias Stieler zeigt an, es gibt Freistoß für... Boah, das war aber eine ungünstige Szene von ihm. Und er geht zu Steffen Baumgart und erklärt da noch mal ein bisschen was. Nee, ich glaube, es geht tatsächlich mit Anstoß weiter. Aber warum rennt er jetzt noch mal zu Steffen Baumgart und redet da mit dem Spieler, also beziehungsweise mit dem Trainer der Paderborner? Also die Szene, die Geste war nicht so ganz eindeutig, aber der Ball liegt weiterhin auf dem Anstoßpunkt und somit wird es dabei bleiben, dass dieser Treffer von Erling Haaland zählt und damit führt der BVB jetzt 3:2.
Christian Schulze live aus Dortmund, also 3:2 in der Verlängerung, 95 Minuten sind gespielt, wir halten Sie hier auf dem Laufenden. Souveräner als der BVB stellte sich Werder Bremen an, ebenfalls zu Hause gegen einen Zweitligisten ließen die Bremer nichts anbrennen. 2:0 gegen Greuther Fürth, Felix Gerhardt.
Kevin Möwald in der 13. Minute mit dem Führungstreffer für den SV Werder Bremen. Torwart Burchardt von Fürth konnte einen Kopfball von Velkovic nur nach vorne abwehren und Möwald staubte ab. In der Folge hatte Werder große Chancen, verpasste aber das 2:0 zu machen und ging somit mit dieser Führung in die Pause. Nach der Pause ging es phasenweise drunter und drüber. Großchancen auf beiden Seiten, ein richtig spannendes, umkämpftes Fußballspiel und den Deckel machte drauf Felix Agu, der Bremer Linksverteidiger, gerade eingewechselt in der 73. Minute. Damit war dann das Spiel entschieden und Werder setzt sich durch, zieht zum vierten Mal in Serie ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein, gegen einen Zweitligisten aus Fürth, der sich richtig, richtig teuer verkauft hat.
Ein Zweitligist hat es aber ins Viertelfinale geschafft. Bayern-Bezwinger Holstein Kiel, wie schon gegen den Rekordmeister, brauchten die Kieler auch gegen Darmstadt wieder das Elfmeterschießen. Matthias Dröge über den Pokalkrimi.
Holstein Kiel feiert die nächste Pokalparty. Ohne Fans, aber erneut mit Autokorso nach einem wieder mal packenden Elfmeterschießen. Das Siegtor von Simon Lorenz war Sinnbild für eine Partie, die Kiel auch hätte verlieren können. Nach einem schönen Führungstor durch Serra waren es die Gäste, die der Kieler Defensive Schwerstarbeit bescherten und wenige Minuten vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit zum verdienten Ausgleich trafen. Der sonst so starke Torhüter Gelios sah dabei nicht gut aus. Mit zwei gehaltenen Elfmetern machte er seinen Fehler wieder mehr als gut und schickt Kiel so zum ersten Mal nach 9 Jahren ins DFB-Pokal-Viertelfinale.
Morgen dann die weiteren 4 Achtelfinal-Partien. Was vor 2 Wochen viele Beobachter vermutet haben, das ist heute bestätigt worden. Nachdem Belarus die Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai entzogen worden war, findet das Turnier nun bei Co-Gastgeber Lettland alleine statt. Christina Hövelhans dazu.
Die Weltmeisterschaft wird sogar in einer einzigen Stadt ausgetragen, in Lettlands Hauptstadt Riga in 2 Hallen. Der Weltverband IIHF hat sich damit gegen einen Co-Ausrichter entschieden. Dänemark und die Slowakei hatten angeboten einzuspringen, auch Litauen hatte Interesse. Dem eigentlichen Co-Gastgeber Belarus war vor 2 Wochen die Ausrichtung entzogen worden. Von Sicherheitsaspekten war damals die Rede. Zuvor hatten mehrere Sponsoren mit ihrem Rückzug gedroht, sollte Belarus Ausrichter bleiben. Die Kritik an einer WM im Land von Diktator Alexander Lukaschenko war groß. Der Weltverband hat angekündigt, dass in Riga alle 16 Teams in einem Hotel wohnen sollen und damit in einer geschlossenen Bubble. Ob auch Fans kommen können, kann laut lettischem Verband frühestens im April entschieden werden.
Und am Ende von Sport aktuell schauen wir jetzt noch in den Iran. Die Hinrichtung des Ringers Navid Afkari sorgte im vergangenen Dezember für heftige internationale Kritik. Vor wenigen Tagen wurde Medienberichten zufolge jetzt Boxer Ali Mutayri hingerichtet. Es ist bereits die 3. Exekution eines iranischen Sportlers binnen weniger Monate. Hintergründe von Raphael Späth.
Seit über 2 Jahren befand sich Ali Mutayri in Gewahrsam. Bei Demonstrationen soll er 2 Mitglieder der paramilitärischen Miliz Basij getötet haben. Außerdem gehöre er dem sogenannten Islamischen Staat an, so das Urteil der iranischen Justiz. Mutayri soll ein Geständnis abgelegt haben, unter Folter, wie Menschenrechtsorganisationen berichten. Der Einspruch der Familie des 30-jährigen Boxers wurde abgewiesen. Sein Fall ähnelt dem von Ringer Navid Afkari. Damals hatte sich auch das Internationale Olympische Komitee eingeschaltet und versucht, die Hinrichtung Afkaris zu verhindern. Sportpolitische Sanktionen gegen das iranische Regime gab es nach Afkaris Exekution aber nicht, trotz zahlreicher Forderungen von Athletenvereinigungen weltweit. Ein Fehler, meint Maximilian Klein vom Verein Athleten Deutschland. Die deutsche Athletenvertretung beobachtet schon länger die Situation von Athletinnen und Athleten im Iran und kommt zu dem Ergebnis,
dass es Sanktionen gegen das iranische Regime geben muss, dass also Iran vom Weltsport ausgeschlossen werden muss, aber unter der Bedingung, dass iranische Athletinnen und Athleten weiterhin unter neutraler Flagge starten dürfen.
Darüber hinaus sieht Klein das IOC in der Pflicht, Strategien zu entwickeln, um Menschenrechtsverstöße gegenüber Athletinnen und Athleten in Zukunft schneller und gezielter ahnden zu können.
Und das bedeutet auch, dass da Risikoanalysen erstellt werden. Und wenn man so eine Strategie hat, dann hat man auch eine viel bessere Handlungsgrundlage, um eben zu entscheiden, wo man tätig wird, wie man tätig wird. Und das fehlt aktuell.
Seit dem Fall Navid Afkari schweigt das IOC größtenteils zu den Vorfällen in Iran. Eine Deutschlandfunkanfrage zum Fall Ali Mutayri bleibt unbeantwortet. Nach der Hinrichtung eines zweiten Ringers namens Mehdi Ali Hosseini Anfang Januar schrieb das IOC, dass diese Hinrichtung außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches liege. Hosseini sei als Ringer nur regional aktiv gewesen. In seinem Fall handele es sich um einen Kriminalfall ohne Sportbezug. Maximilian Klein von Athleten Deutschland sieht das anders.
Wir sind ohnehin in der ganzen Menschenrechtsdiskussion auch der Auffassung, dass sich die Verantwortung des IOC nicht nur auf die Ausrichtung der Spiele eben bezieht, sondern als Dachorganisation der Olympischen Bewegung eben viel weiter trägt. Und da muss das IOC natürlich genau dann aktiv werden, wenn Athletinnen und Athleten verfolgt werden, wenn sie gezielten Repressalien ausgesetzt sind. Das ist im Iran vielleicht der Fall, das ist aber auch zum Beispiel jetzt der Fall in Belarus gewesen.
Dort hat das Internationale Olympische Komitee nach monatelangem Druck von Athletenseite auch reagiert. Im Dezember wurden Machthaber Lukaschenko und seine Vertrauten provisorisch suspendiert. Ein Schritt, den Athletenvertreter auch im Fall Iran fordern.
Berichtet Raphael Speth. Am Ende noch diese Meldung: Kriegsveteran Tom Moore wurde zum nationalen Symbol für Solidarität und Optimismus in Großbritannien und vor kurzem noch britische Sportpersönlichkeit des Jahres 2020. Er hatte einen Guinness-Rekord aufgestellt und Rekordspenden gesammelt, als er mit seinem Rollator 100 Runden durch seinen Hinterhof marschiert war. Jetzt ist Tom Moore an Corona gestorben. Ganz am Ende habe ich noch zwei Ergebnisse aus der Basketball-Bundesliga für Sie. Getting unterliegt Berlin mit 75-86 und Frankfurt besiegt Ulm 80-76. Noch einmal der Blick zum DFB-Pokal. Nach jetzt gespielten 104 Minuten führt der BVB weiter 3-2 gegen Paderborn. Das Ergebnis dann später hier bei uns im Deutschlandfunk. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.